Echte Männer reden. Der Podcast mit Björn,
mit Jan
und mit Rüdiger. Hallo, liebe Menschen an den Endempfangsgeräten. Ja, wir freuen uns nach einer etwas längeren Pause, wieder einen wunderbaren Podcast für euch vorbereitet zu haben. Und wir haben einen wunderbaren Gast. Hallo, Björn Süfke.
Hallo, Rüdiger. Hallo, Jan.
Hallo. Ich gehe mal das Risiko ein, Björn, dich ein bisschen vorzustellen und du korrigierst mich dann, weil ich das vielleicht falsch recherchiert habe. Also Björn Süfke ist studierter Psychologe, hat eine Weiterbildung gemacht in Gesprächspsychotherapie,
ja,
und arbeitet seit über 20 Jahren mit Männern in einer Männerberatungsstelle. Soweit könnten das jetzt ja auch quasi fast die Biografien von dir oder mir sein, Jan. Fast, natürlich nicht. Und Björn, du bist auch Autor, ne? Du hast Bücher geschrieben, die heißen Männerseelen, was ich ein sehr schönes Buch finde, was eins der ersten war, die ich gelesen habe, als ich mich mit Männern, die nicht ich selber bin, auseinandergesetzt habe. Und dann das Buch Männer, was es heute heißt, Mann zu sein, und das, wie ich finde, auch sehr schöne Buch Papa, du hast ja Haare auf der Glatze.
Genau. Ja, ich kann nur an ganz wenigen Stellen korrigieren. Es sind tatsächlich mittlerweile jetzt schon 26 Jahre, und das ist dann vielleicht der einzige Unterschied zwischen mir und euch. Ich bin noch älter. Noch länger
noch älter.
Noch älter, ja. Aber hast die meisten Haare auf der Glatze, wenn ich uns drei hier mal anschaue.
Ja, da habe ich aber auch jetzt Glück, dass ich mit euch zusammensitze. Insofern, es ist schon hier, also ich zeige es jetzt mal in die Kamera, das kann man in dem Podcast nicht sehen. Es ist tatsächlich eine beginnende Glatze, und dieser Titel stammt tatsächlich von meiner Jüngsten, die damals diesen Spruch getätigt hat, und der Verlag fand das irgendwie lustig.
Ja, ich habe in dem Moment jetzt gerade einen Screenshot gemacht, also ich werde gucken, dass die Hörer das dann auch nochmal visualisiert kriegen. Genau. Björn, was dich aber, finde ich, auch auszeichnet in deiner Arbeit, ist, dass du dich schwerpunktmäßig auch nochmal über ein Projekt einem besonderen Thema zuwendest, nämlich dem Gewaltschutz für Männer, und du im Rahmen eines Projektes ein Gewalthilfetelefon mit betreust und mit aufgebaut hast. Magst du ein bisschen was dazu erzählen? Ich frage mal einfach so, wieso brauchen wir denn ein Gewalthilfetelefon für Männer?
Ja, erstmal ist das relativ einfach. Wir brauchen es deswegen, weil es ein Gewalthilfetelefon für Frauen, das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen, schon glücklicherweise seit, ich glaube, 12 Jahren gibt. Insofern entsteht da automatisch sozusagen eine Lücke für die Männer und auch für die non-binären Menschen, die keine solche Erstanlaufstelle haben, wo sie einfach mal anrufen können, wenn sie von Gewalt betroffen sind. Und dass auch Männer das brauchen, das zeigen uns ja schlicht und ergreifend die Zahlen. Denn auch wenn ja völlig klar ist, dass wir in vielen Gewaltbereichen, also in erster Linie natürlich sexualisierter Gewalt, aber auch im Bereich Partnerschaftsgewalt viel, viel mehr weibliche Opfer haben. Partnerschaftsgewalt, sagen die polizeilichen Kriminalstatistiken ja oft, dass es so ungefähr ein Verhältnis zumindest im Hellfeld von 4:1 ist. Bei sexualisierter Gewalt ist es oft noch extremer, der Unterschied. Nichtsdestotrotz ist ja auch jeder fünfte Mensch, der beispielsweise von Partnerschaftsgewalt betroffen ist, ein Mensch, der Hilfe braucht. Und ja, bis vor 5 Jahren gab es da, man kann sagen, in ganz Deutschland eigentlich überhaupt keine größere Möglichkeit für diese Männer, sich irgendwie Hilfe zu holen, irgendwie nachfragen zu können, wie kann es weitergehen, sich Informationen zu beschaffen, auch erstmal ein Gespräch überhaupt zu führen, wo einem jemand glaubt, was einem da passiert ist. Und diese Möglichkeit haben wir jetzt geschaffen, eben vor 5 Jahren. Wobei ich, wenn ich das ganz kurz noch sagen darf, ich da gar nicht jetzt so sehr uns, also mit uns meine ich immer die Mann-und-Mann-Männerberatung in Bielefeld, auf die Schultern klopfen will, sondern bei allem Politikbashing, was wir ja alle immer hinlänglich gerne machen, muss man hier mal ganz klar sagen, das ist tatsächlich andersrum gelaufen. Das Land Nordrhein-Westfalen ist damals tatsächlich auf uns zugekommen und hat gefragt, hat sich eigentlich erkundigen wollen, was gibt es denn eigentlich für gewaltbetroffene Männer in Nordrhein-Westfalen? Da ging es dem Landesministerium natürlich erstmal drum. Und das war dann erstmal ein sehr kurzes Gespräch, weil wir gesagt haben, ja, nichts. Und dann haben die tatsächlich gesagt, nichts ist nicht gut, das ist zu wenig. Und dann haben wir relativ schnell diese Idee geboren, die ja jetzt auch kein, wie sagt man im Englischen, das war ja ein No-Brainer. Das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen gab es ja, wie gesagt, schon, ist super
Ja.
erfolgreich, ist ja immer ein zynischer Begriff in diesem Kontext, aber ihr wisst, was ich meine, ist super,
Ja,
eine super,
gebraucht.
bitte?
Gebraucht.
Super gebraucht, super angesehene, tolle Arbeit machende Institution. Ich durfte mit den Kollegen ja schon mehrmals zusammen sprechen. Und da haben wir relativ schnell gesagt, ja, lass uns etwas Ähnliches beziehungsweise das Gleiche für Männer machen. Und vielleicht noch, aber da kommen wir vielleicht ja gleich noch drauf, mit dem besonderen Augenmerk nochmal auf die Niedrigschwelligkeit, weil das ist ja hier im Podcast wahrscheinlich bei euch schon häufiger Thema geworden. Männer tun sich besonders schwer, sich Hilfe zu holen. Und Männer, die Opfer geworden sind. Naja, da wissen wir alle, das ist quasi nochmal die Potenz davon. Also das doppelt und dreifach, das Problem, sich Hilfe damit zu holen. Insofern war uns immer ganz wichtig, möglichst, möglichst niedrigschwellig dieses Angebot gestalten zu können.
Ja. Ich habe das ja mit so einem kleinen Augenzwinkern gesagt, brauchen wir
Ja.
das? Wir haben jetzt so ein paar vielleicht Fachbegriffe benutzt. Wir sprechen von Partnerschaftsgewalt, von häuslicher Gewalt. Für alle, die uns zuhören, es geht erstmal um ja, Konflikte, die in den eigenen vier Wänden stattfinden, mit anderen Menschen, die dort mit uns leben. Und ich finde es immer wichtig, erstmal zu sagen, Konflikte gehören erstmal immer dazu, wo Menschen auch gemeinsam miteinander leben. Schwierig wird es halt, oder wo wir uns als Gesellschaft auch immer fragen müssen, ob wir da nicht auch Verantwortung übernehmen müssen. Ich finde ja, wenn es halt immer wieder zu Grenzüberschreitungen oder halt zu Gewalt kommt. Und da hattest du ja gerade schon gesagt, Björn, auch wenn wir öffentlich, meistens wenn so Zahlen veröffentlicht werden von der Polizei, einmal im Jahr darüber reden, ist es natürlich, was alle Menschen erstmal betrifft, unabhängig. Insbesondere auch vom Geschlecht, ne? Und ich weiß nicht,
Genau.
Jan, Björn, ihr lebt in Partnerschaft.
Ja.
Und ich wage zu sagen, dass ihr euch auch schon mal mit euren Partnerinnen streitet. Und die große Kunst ist es ja am Ende irgendwie dann den Moment zu finden, okay, wir kommen jetzt hier im Streit nicht weiter, wir gehen jetzt erstmal auseinander, gehen Kamillentee trinken, im Wald spazieren, joggen oder was auch immer, gehen erstmal auf Distanz, um danach zu gucken, worum geht's eigentlich. Aber es gibt halt auch viele Menschen, die dann zu Hause erleben, irgendwie verstrickt man sich so sehr, dass es dann auch verletzt, also erstmal irgendwie sprachliche Verletzungen gibt und dann tatsächlich dann auch tatsächliche.
Ja, ganz genau. Also ich denke, du sprichst schon was Wichtiges an, Rüdiger, nämlich, dass das oft auch so ein Prozess ist, der sehr schleichend beginnt. Also es ist gar nicht unbedingt immer, also ich erzähle jetzt mal ein bisschen aus den Erfahrungen der 5 Jahre von den Männern, die anrufen. Das sind zu, wenn ich das schon dazu sagen darf, zu 70%, genau wie du sagst, Rüdiger, Menschen, die im eigenen Zuhause Gewalt erlitten haben, die allermeisten davon in der Partnerschaft. Aber auch Männer, die beispielsweise durch ihre Eltern oder durch ihre Kinder oder durch ihre Mitbewohner und Mitbewohnerinnen Gewalt erlebt haben. Wenn wir uns jetzt mal auf den Hauptteil, auf unsere Anrufer fokussieren, also die, die von der eigenen Partnerin oder dem eigenen Partner Gewalt erlebt haben, dann ist das oft tatsächlich dieser schleichende Prozess. Also es fängt an mit Auseinandersetzungen, die es, wie du sagst, in jeder Partnerschaft gibt, die dann in Beleidigung und wirklich Diffamierung übergehen oft, wo es dann vielleicht schon zu erpresserischen Situationen gibt. Da ist dann noch kein Gegenstand geflogen und keine physische Gewalt gewesen. Oft, das hat mich auch selber überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht weil ich schon so alt bin und wir noch nicht so mit diesen Medien aufgewachsen sind, Handy und so weiter. Klar gehört für mich jetzt auch zum Alltag dazu, aber vielleicht noch so ein bisschen weniger damit aufgewachsen. Dieses Überwachen von Handy, das Handy kontrollieren permanent. Wir hatten Männer, die angerufen haben und gesagt haben, sie mussten ihr Handy immer anbehalten, also wirklich auf an, also nicht nur auf empfangsbereit, sondern auf die Verbindung zur Partnerin muss bestehen bleiben. Damit sie kontrolliert werden konnten, dass sie auch nicht fremd gehen
Das heißt,
oder
laufender Anruf oder
ja,
laufende
laufender Anruf.
WhatsApp-Nachricht oder sowas, ja, krass.
Buchstäblich. Also so eine Form von Kontrolle, woran man ja schon merkt, da hat man unglaublich Mitgefühl mit dem Mann, wenn man sowas hört. Aber man führt ja fast auch mit der Täterin oder dem Täter direkt mit, dass man denkt, oh Gott, wie muss es jemandem gehen, der so Also wie schlecht muss es jemandem gehen, dass er sowas Schreckliches macht?
So ein Kontrollbedürfnis hat, ne?
So eine Kontrolle und so. Und so entsteht es eben oft tatsächlich und steigert sich dann eben bis hin zu wirklich, also da zahlt sich wirklich bei uns die Niedrigschwelligkeit aus. Wir arbeiten ja alle oder Jan vor allem, wir beide ganz intensiv in der Männerberatungsstelle, die in Präsenz arbeitet, wo die Menschen vor allem hinkommen. Da habe ich solche schlimmen Fälle von Gewalt einfach noch nicht erlebt, weil die sich einfach in so einer Beratungsstelle nicht melden. Die rufen anonym eben bei unserer Hotline an.
Ja.
Und da habe ich wirklich, Jan, Fälle gehört, die habe ich vorher in 25 Jahren nicht gehört. Also bis hin zu Waffengewalt und so
Ja.
weiter. Aber oft, Rüdiger, um darauf zurückzukommen, wirklich und das macht es so schwer, glaube ich, auch sich daraus zu befreien aus dieser Spirale, weil es so langsam anfängt und immer ein Stückchen mehr an Gewalt wird, wenn man das so quantifizieren mag. Und dadurch man, glaube ich, mehr geneigt ist, das sozusagen zu schlucken, weil es ja nur ein Stückchen mehr ist als das, was man schon kennt. Ich glaube, oft stellen wir uns bei Gewalt sowas vor wie, es lief alles harmonisch und dann plötzlich schlägt er oder sie brutal zu. Dann ist es wahrscheinlich psychologisch sogar leichter, sich aus so einer Partnerschaft zu befreien, weil das überfällt einen völlig und man geht wahrscheinlich raus aus der Situation, trennt sich vielleicht viel leichter. Dadurch, dass sich das oft so langsam aufbaut und die Täter und Täterinnen gar nicht unbedingt bewusst, aber unbewusst ja auch solche psychologischen Mechanismen anwenden, wie dass das Opfer schuld ist und so weiter. Dadurch ist es für die Betroffenen oft sehr schwer, sich aus diesen Gewaltdynamiken zu befreien. Ja.
Du hast gerade gesagt, da rufen Männer an, die Dinge erleben, von denen hast du die in den vergangenen 25 Jahren nicht gehört. Hat das einen Zusammenhang, dass die sich dann anonym telefonisch melden, also dass die Scham dann höher?
Also ich glaube, dass wir die definitiv, Jan, soweit lehne ich mich mal aus dem Fenster, die hätten wir mit unseren klassischen Männerberatungsangeboten, hätte ich jetzt fast gesagt, als wären wir schon so institutionalisiert, dass man sie klassisch nennen kann. Aber bei unseren wenigen verfügbaren Vorortangeboten hätten wir diese Männer nicht erreicht, weil in der Tat die Scham und der Angang, sich mit so einem solchen Thema, insbesondere in den letzten Jahren noch, wo solche Themen wie männliche Opfer von Gewalt überhaupt nicht in den Medien waren. Also wir müssen uns ja jetzt reinfühlen in einen Mann, der natürlich denkt, dass er der Einzige ist, der von seiner Frau geschlagen wird, weil er niemals im Fernsehen irgendwas sieht über Männer, die Opfer von Gewalt sind, weil er nie eine Plakatkampagne sieht, weil er nie eine Beratungsstelle zu dem Thema sieht. Vor ein paar Jahren kam diese Serie raus, The Reindeer Effect oder so, wo ein Mann
Baby Reindeer, ja.
Baby Reindeer oder so,
Ja.
ja. Und The Reindeer Effect gibt es sogar, glaube ich, richtig im Sprachgebrauch im Amerikanischen dann, weil es tatsächlich dazu geführt hat, weil mal eine Serie tatsächlich ein männliches Opfer, Stalking-Opfer in dem Fall, porträtiert hat, sich die Anrufe bei den entsprechenden Beratungsstellen im angloamerikanischen Raum wahnsinnig exponentiell gehäuft haben. Also vorher gab es das ja alles gar nicht. Und da haben sich, also nochmal, ich sitze ja auch am Telefon in der Männerberatungsstelle, in unserer normalen Sprechstunde, wo sich Männer anmelden können, wann kann ich mal zu ihnen kommen. Und da habe ich in 25 Jahren diese Geschichten, wo Männer eben wirklich, also ich will jetzt hier gar nicht so, da müssten wir echt Triggerwarnung aussprechen, weil ich wirklich Geschichten gehört habe, auch schlimmster sexualisierter Gewalt, auch das erleben erwachsene Männer, habe ich vorher nie von gehört. Außer wenn in längeren Beratungsgesprächen das in der 20. Stunde dann vielleicht irgendwann mal hochkam. Aber dass Männer sozusagen deswegen anrufen, das habe ich vorher nie erlebt. Und das macht, ohne zu viel Eigenlob jetzt zu machen, das macht den Wert dieses Hilfetelefon total aus, dass wir diese Männer jetzt erreichen. Immer noch viel zu wenig erreichen, weil wir haben leider nicht genug Ressourcen, um mehrere Leitungen zu schalten. Das heißt, es gibt leider immer wieder Männer, die anrufen, ich nehme an, Männer, wo das Besetzzeichen eben erklingt für diese Männer. Deswegen kann ich auch hier, falls jemand zuhört, nur daran appellieren, bitte immer eine halbe Stunde später nochmal versuchen. Wir haben einfach nur diese eine Leitung und Gespräche dauern in der Regel mal ein bisschen länger, wenn da jemand von schlimmsten Gewalterfahrungen erzählt.
Um
Aber ich
das musste gerade daran denken, als du sagtest, dass das Ausmaß der Gewalt neu war, dass das Männer erfahren. Ich musste da an einen Klienten denken, das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Der hat mir das dann irgendwann erzählt. Der war eigentlich als Täter hier
Ja.
und hatte dann irgendwann gesagt, ja, ich ne, hatte dann in dieser Beziehung auch ne, das erlebt und das erlebt und das erlebt, wo mir auch die Kinnlade runtergefallen ist, wo ich ihm dann
Ja.
sage, dann sind Sie ja auch Betroffener oder halt Opfer von häuslicher Gewalt. Und dann hat er gesagt, und der meinte das wirklich ernst. Der hat gesagt, ja, Mokos, ich bin auch nicht das Opfer, ich bin auch der Mann.
Ja.
Und das ist, wie
Wahnsinn, ne?
gesagt, jetzt auch schon 7, 8 Jahre her. Und ich glaube, das hat sich in manchen Bereichen oder in manchen gesellschaftlichen Bereichen immer noch nicht verändert, ne? Dass das halt so diese Vorstellung ist, dass das eben nur Männer diese Gewalt ausüben und eben nicht erleben.
Ich
Das ist
finde das.
fatal, ne? Das hat ja eben die Folge gehabt, dass der dann sich eben keine Hilfe geholt hat, das alles ausgehalten hat und dann irgendwann zum Täter geworden ist.
Ja.
Was jetzt, ne, das war seine Verantwortung natürlich, der war jetzt auch hier einsichtig und hat dann auch viel mitgenommen, aber hätte er halt nicht so weit kommen müssen, ne?
Ja, aber ich finde, das ist ein super, in Anführungsstrichen, leider ein super Beispiel dafür, dass es für Männer oft schwerer ist, sich als Opfer zu präsentieren, sozusagen, als sich als Täter zu präsentieren,
Ja.
tatsächlich. Ne? Es kommt uns erstmal völlig absurd vor, weil man denkt, naja, die Scham, Täter geworden zu sein, die muss ja unfassbar groß sein. Also da können wir uns, glaube ich, alle reinfühlen, als Väter vor allem vielleicht auch. Also wenn ich da meine Kinder geschlagen hätte, da würde ich ja im Boden versinken mit dieser Scham und dann irgendwo anrufen zu müssen und das erzählen zu müssen. Und nein, das ist schlimm, natürlich, auch für Männer. Aber wo anzurufen und zu sagen oder wohin zu gehen und zu sagen, ich bin Opfer meiner 20 Zentimeter kleineren Frau geworden, ist für viele Männer in ihrer Geschlechtsidentität sozusagen dann noch schlimmer, als von eigenen Taten zu berichten. Und wenn ich mir das so reinziehe, Entschuldigung, dann denke ich wirklich,
Ja.
boah, ja, wie tief sitzt dieses Männlichkeitskonstrukt, ne?
Und dazu kam noch, dass der muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht zu
Ja.
viel erzähle.
Ja.
Das war halt Polizei bekannt, ne? Und also dass er dann eben Täter war. Und in einer anderen Beziehung hat er das wieder erlebt und die Polizei kam und sagte, ah, Herr, sowieso, ne? Sie waren jetzt, Sie müssen jetzt gehen.
Ja.
Und ich glaube,
Wie
dass es da halt auch eine Verzerrung gibt, ne? Er
Ja.
hatte da jetzt Glück in dieser Situation, dass die Partnerin das dann zugegeben hatte. Ich glaube, dass zu dieser Verzerrung oder dieser Beschämung, kommt ja auch dazu, dass eine Polizei auch ein Männlichkeitsbild mitbringt, ne?
Richtig, ja. Also das finde ich ganz wichtig, dass du das ansprichst, Jan, und ich sage das ganz bewusst nicht hier als Polizeibashing in irgendeiner Form,
Ja.
sondern nicht als Anklage, sondern wirklich als Erklärung. Es ist genau wie du sagst. Natürlich hat auch Polizei, haben auch Behörden diese stereotypen Vorstellungen von der Mann ist immer Täter im Kopf. Das ist ja auch verständlich, dass sie die im Kopf hat. Wir haben alle, dafür bin ich genug Psychologe zu wissen, dass der Fall, der häufiger vorkommt, sich auch eingraviert. Also es ist ein Stereotyp, das verständlich ist, wenn in 80, 90, wie auch immer, 4% der Fälle der Mann der Täter ist, dann verallgemeinert man es auf 100%. Aber für die betroffenen Männer, also die, die da wirklich betroffen sind, ist das natürlich ein doppelter, ja buchstäblich Schlag ins Gesicht. Wenn sie Gewalt erfahren haben, dann schaffen sie es, sich an Polizei oder eine andere Behörde zu wenden oder auch nur es einem Freund zu erzählen. Und dann wird ihnen nicht geglaubt oder sie werden sogar in 10 Tage wegverwiesen. Da
Ja.
können wir uns ja vorstellen, wie es hinterher weitergehen wird mit der Hilfesuche, nämlich gar nicht.
Und das fand ich auch nochmal spannend, wo der dann so weitererzählte. Habe ich auch nochmal auf einer anderen Veranstaltung gehört, die Polizei klärt Lagen. Ne? Die macht jetzt keinen Schiedsspruch oder sorgt für Gerechtigkeit, sondern die sorgt halt für Sicherheit. Und die sagten dann in dieser einen Situation, gut, dann auch wenn Sie das jetzt zugegeben haben, Frau sowieso, der Mann muss jetzt halt weg. Ne? Also, weil die schicken lieber, oder in dieser Situation haben die sich wohl dazu entschieden, lieber einen Mann sondern auf die Straße zu schicken als eine Frau. Und ja,
Ja.
der hat dann auch gesagt, gut, ich weiß wohin, ich will auch nicht mehr hier bleiben, das war dann nicht so dramatisch. Aber es gibt da halt keine Blaupause, ne? Wie man sich dann verhalten soll. Also auch nachvollziehbarerweise.
Möchte das nochmal größer machen mit dieser mehrfachen Tabuisierung. Also du hast ja damals vorhin auch gesagt, Björn, häusliche Gewalt. Natürlich sprechen wir auch von Männern, die Gewalt durch ihre Partnerinnen, also durch ihre Frauen erleiden. Und wir führen ja diesen Diskurs manchmal so ein bisschen ambivalent, wenn wir dann im Rahmen von Polizeiarbeit, wie du das sagst, Jan, dann erstmal gucken, wer ist Täter und wer ist Opfer. Jetzt hast du aber gerade, oder wir wissen aus unserer Arbeit, es sind ja Prozesse, so wo es von gegenseitigen Grenzüberschreitungen zu Hause kommt, wo die Menschen sich auch Hilfe wünschen, vielmals irgendwie die Sachen zu beenden. Du hast da gerade auch so ein bisschen Empathie gezeigt. Mensch, was für ein Stress, wenn ich als Täter irgendwie da jemanden die ganze Zeit kontrollieren muss, weil ich so irgendwie in meinem Kontrollfilm bin. Und da brauchen wir viel, viel mehr Angebote für diese Dynamik. Wenn wir uns Zahlen angucken, das ist ja kein Randgruppenphänomen. Also was du da gerade auch sagtest, als Baby Reindeer rauskam, wie viel sich dann auch um Hilfe beworben haben. Wir haben da, glaube ich, schon mal gesprochen, Jan, im Hellfeld kommt ja jedes Jahr immer raus, wie oft war die Polizei im Einsatz. Und dann wird ja auch immer das Geschlecht geguckt, wie viele Frauen sind betroffen, wie viele Männer. Wir reden da immerhin von 50.000 bis 70.000 Männer im Hellfeld. Ne? Also Männermetapher, mein Kollege sagt immer, damit hat man die Felddienstarena in Schalke schon mal gefüllt mit diesen Männern. Ne? Und das sind nur die, wo es so zur Sache ging zu Hause, dass es so viel Aufmerksamkeit geschaffen hat, dass da auch irgendwie die Polizei kam. Und wir können ja davon ausgehen, dass es im Stillen und Heimlichen die meisten Streits und Grenzüberschreitungen eben keiner mitkriegt. Ne? Und dann diese ganzen Dynamiken, erstmal ist es sowieso scheiße. Also wir alle wünschen uns ja, dass wir in Frieden miteinander leben können. Dann haben wir schon diese Schamsituation, es gab irgendwie Gewalt, Übergriffe, dann darf ich noch als Mann eigentlich gar nicht Opfer sein, dann gibt es keine Hilfsangebote, dann wird es medial immer so aufbereitet, irgendwie, ja gut, die paar Männer, ich sage es jetzt ein bisschen überspitzt, die paar Männer sind ja eigentlich nicht das Problem, die Frauen sind das Problem. Und dann gibt es so ein Ausspielen gegeneinander. Und das ist was, was mich immer auch wütend macht.
Ja, genau. Aber jetzt gibt es schon drei Sachen, auf die ich gerne anspringe.
Sehr
Also
gut.
erstmal den letzten Punkt, das finde ich total wichtig, dass du das sagst, Rüdiger. Also dieses Gegeneinander ausspielen, das war das Erste, wo, als wir auch das Angebot angefangen haben, wo wir uns ja vehement gegen verwehrt haben. Ne? Wir haben dann am Anfang, kann ich dir sagen, auch Post gekriegt von den ganz falschen Fans, sozusagen, aus dem eher rechten Spektrum, ne? Die gesagt haben, ja, toll, dass endlich mal was jemand für die Männer macht, weil die Männer sind ja eigentlich die Unterdrückten in unserer Gesellschaft und so. Ja, da haben wir dann sehr diplomatisch zurückgeschrieben und gesagt haben, dass unser Angebot nicht irgendwie ein gegen die Frauen geartetes wäre, sondern im Gegenteil eine Ergänzung eben des Angebots. Also das ist mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das leitet auch ein bisschen über zu der zweiten Sache, die du ja andeutest, dass wir, glaube ich, auch gar nicht im Kopf haben, dass es oft eben auch diese gegenseitigen Gewaltdynamiken gibt. Wir haben, glaube ich, wenn wir über Gewalt reden, immer im Kopf, ich nenne das immer das Tatort-Szenario, was wir von Sonntagabend kennen. Also, dass jemand ganz klar der Täter ist und die andere Person ganz klar das Opfer. Diese Szenarien gibt es, ganz klar, absolut, sind wahrscheinlich auch die Mehrheit, aber es gibt auch einfach in unserem Land und in allen Ländern ganz viele Paare, wo beide gewalttätig sind. Jan, dein Fall ist ja eben auch, den du gerade skizziert hast, auch so ein Beispiel dafür, wo jemand Opfer von Partnerschaftsgewalt geworden ist und Täter von Partnerschaftsgewalt. Manchmal in der gleichen Beziehung, manchmal in unterschiedlichen Beziehungen. Das ist auch was, was wir gar nicht auf dem Schirm haben. Und das Dritte, was ich noch sagen wollte zu dem, was du allgemein sagtest, Rüdiger, über eine mediale Aufmerksamkeit überhaupt als Männer, für Männer als Betroffene. Du hast ein paar Zahlen genannt. Mich beeinflusst auch immer sehr stark, wenn ich jedes Jahr höre, die Suizidzahlen von Männern. Ich breche das mal runter auf einen Tag. Ich finde, das kann man sich immer besser vorstellen als ein Jahr. 20 Männer am Tag bringen sich in Deutschland um. Und ich will darüber nicht urteilen. Das ist erstmal freie Recht von jedem, aber wir wissen, dass das natürlich ganz oft mit Depressionen, mit fehlender Hilfsmöglichkeit und so weiter zu tun hat. Also viele dieser Suizide müssten vielleicht nicht geschehen. Da könnte jemand noch ein sehr wertvolles, für sich wertvolles Leben führen. 20 am Tag. Wenn man sich dann anguckt, wir sind ja alle drei dabei, seit Jahren zu kämpfen dafür, dass es einfach mehr Angebote für Männer gibt, die in Not sind in unserer Gesellschaft. Da weiß man aber gar nicht, was man noch sagen soll und muss, um zu begründen, warum es so Hilfsangebote bräuchte.
Ich kann es mir nicht verkneifen, tatsächlich das auch kurz politisch zu kommentieren. Es ist März 25, es liegt gerade die Bundestagswahl hinter uns. Und ich glaube, mit dem, was du gerade sagst, Björn, wenn man sich wirklich um das Thema Sicherheit, innere Sicherheit in Deutschland kümmern sollte, dann müsste man auf Partnerschaftsgewalt kümmern, auf Partnerschaftsgewalt gucken, auf häusliche Gewalt gucken. Da sollte man sich darüber Gedanken machen, dass es da ausreichend psychische Angebote gibt für Beratung, bevor die Leute entweder sich selbst oder anderen was antun. Und ich fand es selten so erschreckend, wie in den letzten 4 Monaten da kein Wort, kaum bis kein Wort drüber verloren wurde, sondern man die Fantasie hätte, es ginge bei innerer Sicherheit um andere Dinge, die wären wichtiger. Und ja, die Zahlen sprechen irgendwie eine andere Sprache, finde ich.
Und ich meine, wenn wir schon politisch sind, wir müssen ja auch immer ein bisschen gesellschaftspolitisch das Denken, geradezu volkswirtschaftlich das Denken. Wenn wir mal bedenken, bei Suizid habe ich es noch nicht mal, ich habe jetzt leider die Zahlen nicht mehr parat, aber was sozusagen volkswirtschaftlich ein Suizid kostet, das klingt jetzt zynisch, weil das Schreckliche ist erstmal einfach das
Ja.
Leid, was damit einhergeht. Aber ich war auch überrascht, gebe ich ehrlich zu sehen, was damit an volkswirtschaftlichen Kosten buchstäblich verbunden ist. Arbeitsausfall, ganz viele Menschen sind davon betroffen, Kinder sind betroffen und so weiter. Wenn man sich das mal überlegt, ich weiß das noch aus der Täterarbeit, Jan, dass wir mal damals den Spaß gemacht haben, auszurechnen, naja, was kostet es dann, wenn wir einen Täter im Jahr davon abhalten könnten, rückfällig zu werden, und damit ja Rückfall ist meistens mit Gefängnisaufenthalt verbunden. Und da habe ich mir mal die Zahlen besorgt, was Gefängnisaufenthalt kostet. Und da habe ich dann zu der Politik auch immer gesagt, naja, unser ganzes Programm wäre schon durchfinanziert, wenn wir nur bei einem einzigen Mann erfolgreich wären. Du weißt wahrscheinlich genauso gut wie ich, dass wir hoffentlich bei deutlich mehr als einem pro Jahr etwas bewirken. Also es ist, wie du sagst, Rüdiger, es ist eigentlich von der Weitsichtigkeit. Und jetzt haben wir über die viele, viele Gewalt im öffentlichen Raum und so weiter noch gar nicht gesprochen. Von der Weitsichtigkeit
Ja.
ist es schon fatal, dass in diesem Bereich so wenig investiert wird. Ja, da muss jetzt wirklich die Istanbul-Konvention kommen und da muss Deutschland verpflichtet werden und selbst dann geht es sehr, sehr langsam voran. Ja, da würden wir uns alle wünschen, glaube ich, dass wir da mal ein bisschen das Tempo anziehen könnten.
Da, an der Stelle kurzer Werbeblock für unseren Kollegen Boris von Heesen. Der hat sich dem ja
Ja.
nochmal gewidmet, ein Buch geschrieben, Was Männer kosten, wo er sich tatsächlich mit diesen sehr gut nachweisbaren Daten erstmal beschäftigt hat. Und er kommt auf 63 Milliarden Euro im Jahr, wo er so Fragen von Gefängnisaufenthalt, also alles, wo wir präventiv die Männer liegen lassen, an Folgekosten sichtbar machen können. Ne? Von daher.
Da muss man doch sagen, wenn wir, ich schätze ihn ja auch sehr, den Boris, und fand das eine tolle Idee, auch dieses Buch. Aber er hat das unglaublich konservativ berechnet. Hat er mit Absicht gemacht,
Genau.
um das mal zu machen. Also, das ist für mich eine Zahl, die das Ausmaß in enormem Maße unterschätzt.
Ja.
Also, wir reden wahrscheinlich von vielen, vielen 100 Milliarden im Jahr. Und da ist ja dann sowas wie, welchen Schaden. Ich sag mal, wie leite ich jetzt vorsichtig in die USA über, welchen Schaden die Manifestierung von toxischer Männlichkeit in einzelnen Personen, in administrativen Aufgaben, welchen Schaden das weltweit, also da,
Ja.
Zehntausende Menschen sterben gerade weltweit, weil, ja, wie soll man sagen, Männer mit sehr traditionellen Männlichkeitsvorstellungen da an der Regierung sind und einfach schlicht alle Hilfsprogramme, jegliches Mitgefühl sozusagen, abschneiden. Also da
Ja.
kämen wir wahrscheinlich auf noch viel höhere Zahlen. Aber
Man
gut.
könnte es böse ausdrücken und sagen, wenn dumme Arschlöcher am Steuer sind, dann kommt da nicht viel Gutes bei rum, ne?
Und
Aber
es wird teuer, genau. So könnte man
das
es.
wäre vielleicht zu krass ausgedrückt.
So darf ich es nicht sagen, wenn
Genau.
ich spreche. Ja.
Genau, Jan, ich weiß jetzt nicht, ob du auch was sagen wolltest. Du guckst
Ja,
so
ich
sagenwollend.
sehe auch immer die Frage von Timing. Wir waren jetzt gerade bei Donald Trump, aber ich glaube, die Wichtigkeit von Hilfsangeboten für Männer, die Gewalt erlebt haben, ist deswegen auch wichtig, weil es ja ein gesellschaftliches Klima beeinflusst. Ne? Wenn es ein Hilfsangebot gibt, das auch öffentlich finanziert ist, dann heißt das, es gibt das Problem.
Ganz genau.
Und das fand ich damals, als ich gehört habe, dass es diese Hotline gibt, deswegen so unglaublich innovativ und wichtig, weil dadurch männliche Verletzlichkeit ein Thema ist. Und wenn männliche Verletzlichkeit ein Thema ist und benannt werden kann und es die geben darf, dann ist halt mehr Veränderung möglich. Ne? Also es gibt viele, ich höre ja immer so einen Podcast von so einem ehemaligen Neonazi, der dann erzählt, wieso der ist mittlerweile ausgestiegen offiziell und hat dann mal so erzählt, wie er so er ist jetzt nicht da reingerutscht, er hat das halt auch gesucht, ne? Er hat dann gesagt, ja, so eigene Verletzlichkeit wird dann immer mit, ne, noch mehr Gegengewalt so kompensiert, überkompensiert. Also man kann sich da ziemlich viel Zerstörung einfach sparen, wenn man anerkennt, dass Männer, dass junge Männer, Jungs eben auch Gewalterlebnisse halt verarbeiten können, ne? Oder dass es auch ein Verständnis oder eine Anerkennung dafür gibt, dass junge Männer oder Jungs eben auch Opfer von sexualisierter Gewalt werden. Ich glaube, das ist auch so ein Thema.
Ich finde das ganz wichtig, was du sagst, auf zwei Ebenen. Ich sage immer gerne, mit dem Hilfetelefon sind wir schon wirksam, selbst an vielen Stellen, wenn wir gar nicht mit Männern sprechen. Einfach dadurch, dass es einen Fernsehbericht über uns gibt oder hier einen Podcast oder in irgendeiner Form davon berichtet wird. Weil einmal auf der individuellen Ebene, jetzt für die Männer, weil wie du schon richtig sagst, Jan, ein Thema, über das es einen Fernsehbericht gibt, über das es ein Hilfetelefon gibt, über das es eine Beratungsstelle gibt, das weiß jedermann, da kann ich nicht der einzige Betroffene sein, sonst würde man darüber nicht reden. Das heißt, dieses Phänomen des Alleinbleibens damit, darüber haben wir ja eben schon hinlänglich gesprochen, wie das kommt, das wird dadurch automatisch ausgehebelt. Deswegen sage ich jede Interviewanfrage zu, egal wie groß oder klein das Medium, weil ich weiß, das hilft Männern, selbst wenn sie möglicherweise gar nicht bei uns anrufen, letztlich, einfach dadurch, dass, genau wie du sagst, sie merken, okay, das ist etwas, was passiert, was Teil des Lebens ist, dass auch Männer Gewalt erfahren. Und auf einer politischen Ebene, da gebe ich dir genauso recht, auf einer politischen Ebene ist es natürlich auch ganz, ganz wichtig, weil, wie du sagst, vielleicht in einem Satz würde ich es so sagen, männliche Verletzlichkeit zu thematisieren, ist, wenn man so will, patriarchal subversiv. Also es stellt patriarchale Machtverhältnisse, es stellt traditionelle Geschlechterrollen, Denke schlicht und ergreifend in Frage. Und ich sage jetzt mal so flapsig, Rudi, das ist ja eigentlich dein Job, ist in einem flapsigen Satz zusammen, aber jetzt mache ich das mal.
Ich kann
Alles, was die
teilen.
patriarchalen Verhältnisse in Frage stellt, ist erstmal gut. Weil darüber brauchen wir, glaube ich, nicht lange sprechen. Sowohl die ungerechten Machtstrukturen als auch die psychologischen Auswirkungen von traditionellen Geschlechterrollen sind nicht positiv. Und insofern ist diese Subversivität, denke ich auch, gebe ich dir recht, auf einer gesellschaftlichen Ebene hilfreich.
Was ihr gerade so schön gesagt habt, Männer werden auch Opfer von Gewalt. Wenn man sich mal näher damit beschäftigt, ist es ja eigentlich schon fast, also wie wirksam dieses patriarchale Männer sind stark ist, wird ja sichtbar, wenn man sich andere Zahlen anguckt. Die Wahrscheinlichkeit, im öffentlichen Bereich durch andere Männer Opfer von Gewalt zu werden, ist ja viel größer für uns als Männer. Und auch da gibt es wenig Solidarität, weil es wieder um männliche Schwäche ge geht, unter den Männern untereinander da auch mal zu gucken. Ich habe mal einen Workshop gemacht, wo es eben halt auch darum ging, männliche Gewaltbetroffenheit. Da haben von 20 Männern 19 gesagt, sie hatten schon eine wirkliche, ernsthafte körperliche Auseinandersetzung in der Jugendzeit oder als Kind mit einem anderen Mann, wo es wirkliche Verletzungen auch gab. Einen Faustschlag ins Gesicht oder in die Magengrube. Das heißt, wir alle, das gilt für alle Menschen, wir alle können nichts dafür, manchmal, wenn wir betroffen sind von Gewalt, wenn jemand anders entscheidet, das so zu lösen oder so diesen Konflikt zu begegnen. Von daher alle Männer nochmal zu ermutigen, es ist nicht eure Schuld, Opfer einer Gewalttat zu werden, ganz gleich, wer sie ausübt, ne? Ob es auf der Straße ist oder die eigene Partnerin oder jemand anders aus der Familie oder der Sohn oder die Tochter oder was auch immer.
Ja, und es ist nicht normal. Also ich muss gerade
Ja.
dran denken, das ist jetzt der 5.3.2025. Karneval ist gar nicht so weit weg. Also vorgestern war Rosenmontag. Hier in Krefeld feiert man halt auch sehr ausgiebig Karneval und auch sehr laut und mit sehr viel Alkohol. Und da sind Straßenschlägereien halt oder Kneipenschlägereien eben auch Teil davon. Also ich habe jedes Jahr, muss ich mal nachgucken, weil Karneval ist ja auch immer an einem anderen Zeitpunkt im Jahr, wann sich hier die Meldungen häufen, ne, wegen Täterarbeit im öffentlichen Raum. Das wird auch so hingenommen, dass es immer so dazugehört. Ne? Ach, so eine Kneipenschlägerei und so. Da hat man sich mal gerauft. Das ist ja nicht so. Also,
Ganz genau. Das ist so eine Legitimisierung von
ja.
männlicher Gewalt untereinander sozusagen. Als wären die Männer eine Gruppe und wenn die sich untereinander schlagen, dann ist das ja nicht unser Problem sozusagen. Ich sage es jetzt mal ganz zynisch. Aber ich finde das einen ganz wichtigen Punkt und das ist einer, Rüdiger, wo du den eingeführt hast. Kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Auf den musste ich auch in den Gesprächen mit der Politik immer total hinweisen. Also, da war immer klar, ja, Männer von Partnerschaftsgewalt betroffen. Okay, ja, die gibt es, ist ein Fünftel oder so, aber die gibt es. Und ich musste dann immer darauf hinweisen, ja, aber wir wollen nicht nur verfügbar sein für die Männer, die von häuslicher und Partnerschaftsgewalt betroffen sind. Den Großteil von Gewalterfahrungen machen Männer eben im öffentlichen Raum. Ich sage immer ein bisschen flapsig, es gibt ja den Spruch, dass der gefährlichste Ort für eine Frau ist das eigene Zuhause. Da könnte man den im Grunde flapsig umdrehen und sagen, für Männer ist der gefährlichste Ort, wenn sie das eigene Zuhause verlassen. Das war ganz wenig auf dem Schirm, weil dann sind es Fremdtäter, dann sind das Einzelsituationen oder so, aber Einzelsituationen, wo, wie du schon richtig sagst, so ziemlich jedermann schon oftmals sogar mehrere, wenn man in die Kindheit zurückgeht, von erlebt hat. Und mir ist eins nochmal ganz wichtig zu sagen, weil wir es eben schon gesagt haben, wir wollen nicht gegeneinander aufrechnen und so. Und selbstverständlich ist es ein Privileg, Mann zu sein in dieser Gesellschaft. Es ist ein Privileg, dass wir drei, gehe ich mal davon aus, wenn wir nachts nach Hause gehen, nicht mit dem Schlüssel in der Hand nach Hause gehen, weil wir nicht befürchten müssen, sexualisierte Gewalt zu erleben. Ich will das insofern auch in keinster Weise miteinander vergleichen oder aufrechnen. Das ist eine an der Stelle schlimmere und stärkere Bedrohung. Aber das
Ja.
ändert, und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir daran etwas ändern, dass wir Täterarbeit machen, dass wir Schutz für diese Frauen und Mädchen, die da betroffen sind, und ein kleinerer Teil Jungen und Männer bereitstellen. Und gar nicht aber, und das ändert nichts daran, dass es eben auch diese Opfer von öffentlicher Gewalt, und sei es vorm Fußballstadion oder auf Flucht, Vertreibung, Krieg, gibt. Und wir da eigentlich, und das fand ich immer ganz interessant, auch bei Interviewanfragen jetzt, geht es immer um Partnerschaftsgewalt. Das ganz wenig auf dem Schirm haben, dass es natürlich auch schrecklich ist, keine Ahnung, als Geldtransporterfahrer überfallen zu werden oder was ich alles gehört habe in den letzten 5 Jahren, solche Formen von Gewalt zu erleben. Klar, wenn es das eigene Zuhause ist, die eigene Partnerin oder der eigene Partner eben, hat es nochmal eine besondere Dimension, weil das die Person ist, wo man eigentlich Schutz erwartet und dann Gewalt erfährt. Nochmal, es soll überhaupt nicht aufrechnen sein, aber es ist wichtig, dass wir den Blick darauf lenken und da nicht blind sind sozusagen auf diesem Auge, wo eben viele, viele Männer und vor allem, Jan, wir haben eben so ein bisschen den Zusammenhang auch von eigener Opferschaft und Täterschaft aufgemacht, müssen wir auch aufpassen, dass wir keine Kausalität herstellen. Um Gottes Willen, die meisten, die als Kind Opfer von Gewalt geworden sind, werden später nicht Täter von Gewalt. Es ist immer noch eine Minderheit. Also ich hoffe, wir drei haben in der Kindheit, also ich hoffe nicht, dass wir in der Kindheit erlebt haben, aber Gewalt erlebt haben, aber wahrscheinlich war es so. Ich zumindest habe sowas erlebt auf der Straße, auch im eigenen Elternhaus, nicht in schlimmem Umfang, aber ich habe es erlebt. Und bin jetzt nicht Täter geworden. Das ist auch die Normalität noch. Aber klar, die Gefahr, dass jemand, der massiv solche Gewalterfahrungen macht, irgendwann auch eigene Konflikthaftigkeiten, innere gewalttätig ausagiert, ist na klar, dass die dann steigt. Also insofern, es wäre auch wieder als Prävention sehr, sehr hilfreich, sich um diese männlichen Opfer zu kümmern.
Ich danke dir, Björn, tatsächlich, dass du diese kleine biografische Einheit nochmal reingebracht hast, weil ich glaube, wir müssen, oder ich möchte nochmal deutlich machen, und ich spreche jetzt mal für meine Kollegen mit, also in der wirklich Überzeugung, dass Gewalt wirklich somit das Beschissenste ist, was einem im Leben erfahren, was wir erleben können. Und deswegen machen wir uns auf diesen verschiedenen Ebenen dafür stark. Weil wir erleben ja auch so eine Ambivalenz zum Thema Gewalt, ne? Also Boxkämpfe, Boxringe sind voll, alle guten Actionfilme gehört es dazu, dass man sich zwischenzeitlich auf die Mappe haut, bis hin auch unter Gesprächen mit Bekannten und Freunden, die irgendwie sagen, ja, ich habe als Kind auch mal eine Ohrfeige bekommen oder wurde von meinem Vater, meistens vom Vater oder von der Mutter mal geschlagen oder verprügelt. Klammer auf, das hat mir ja nicht geschadet, wo ich mich dann frage, ja, aber vielleicht hat's, ob es geholfen hat, weiß ich nicht. Und wir wirklich ja tatsächlich auch mal, würde ich mal behaupten, feiern können. Ne? Wir gucken ja immer mit so einem schlechteren oder mit so einem, was ist alles nicht gut feiern können. Wir sind auf dem Weg in eine zunehmend gewaltfreie Gesellschaft. Und ich glaube, wenn man sich anguckt, ich meine, ich war damals nicht dabei, aber mein Vater war 1941 geboren. Mein Opa hat sich suizidiert, weil er, glaube ich, auch seine Erlebnisse aus dem Krieg, also ich habe ihn nicht kennengelernt, es war 1978, keinen Umgang mitgefunden hat. Mein Vater hatte irgendwie sein ganzes Leben damit zu kämpfen, dass sein Vater nicht gesprochen hat und nichts erzählt hat. Ich hatte da mit meinem Vater mit zu kämpfen. Und wie so ein Extremerlebnis wie Krieg, den wir jetzt ja in Europa auch wieder haben, wie viel der über Jahrhunderte oder über Jahrzehnte zumindest kaputt macht und über Generationen nachwirkt, und wie viel Menschen dann einfach ihr ganzes Leben damit beschäftigt sind, diesen Kampf mit sich selber zu führen, mit diesem traumatischen Erlebnis. Deswegen kann ich hier auch nicht mehr professionell wirklich bleiben, wenn wir dann wirklich auch Herrscher in der Welt haben, die ohne Empathie auf die Welt gucken. Also, weil das ist das, glaube ich, wo ich immer wieder erlebe, auch in der Arbeit mit Männern, im empathischen Kontakt, im Kontaktsein miteinander, da findet irgendwie Lebendigkeit statt, da wird es irgendwie interessant, da wird das Leben lebenswert. Ja, und Gewalt macht das irgendwie alles kaputt, um irgendwie den Moment zu klären oder zu steuern, keine Ahnung.
Ja, und das ein Großteil des Problems, denke ich dabei, ist, Rüdiger, dass wir eben noch so eine Legitimierung von solcher männlichen Gewalt, natürlich sind ja immer bei Männern, bei Frauen ist es ja sozialisatorisch schon
Ja.
verboten sozusagen, also man könnte sagen angemessen verboten, Gewalt anzuwenden. Diese Legitimierung, ich würde fast sagen Heroisierung teilweise von männlicher Gewalt, du hast so Actionfilme angesprochen, ich sage immer gerne, bin glaube ich deutlich älter als ihr, deswegen aber Colt Sievers, ein Colt für alle Fälle, so eine Vorabendserie, sagt euch das noch was?
Ja,
Also,
sicher.
okay. Ich weiß nicht, wie lange
Schönste
das.
Assistentin. Die ist mir
Bitte?
besonders in Erinnerung. Die schöne Assistentin ist mir besonders in
Ja,
Erinnerung
okay, über
geblieben.
die Sexualisierung von Frauen können wir auch ganz viel sprechen in diesen Serien, also die Männlichkeits- und Weiblichkeitsbilder, die da transportiert wurden. Aber ich konzentriere mich jetzt mal auf das Männlichkeits- und vor allem das gewaltvolle Männlichkeitsbild. Das war also der Protagonist dieser Serie war eben ein total wahnsinnig sympathischer, aber eigentlich immer gewalttätiger Mann, halt immer für das Gute, selbstverständlich. Aber immer extrem gewalttätig. Und diese Heroisierung, Legitimierung von Gewalt, die wird eben tradiert, wie du richtig sagst. Es geht dann ganz oft nur um Gut und Böse. Aber diese Form, ne, Gewalt als Mittel, das wird sozusagen gar nicht in Frage gestellt. Und das wird von Generation zu Generation weitergegeben und das ist natürlich extrem gefährlich. Und deswegen ist ein großer Teil, finde ich, auch meiner Arbeit, so Öffentlichkeitsarbeit eben wirklich zu machen und auch über Gewalt und dessen Entstehung zu sprechen, damit wir diese Dynamiken vielleicht, du sagst es ja richtig, wir gehen sie ja schon ein Stück an. Im Moment erleben wir ein bisschen weltweiten Rückschritt leider gerade, aber wenn wir jetzt über einen bisschen längeren Zeitraum mal gucken, der letzten 20, 30 Jahre, dann haben wir ja zum Glück rückläufige Mordzahlen, rückläufige Totschlagzahlen und so weiter. Aber wie rückläufig diese Zahlen sein könnten, wenn wir mehr gendersensible Arbeit machen würden, wenn wir mehr aufzeigen würden, wie Gewalt in männliche Sozialisation sowohl auf der Täter- als auch auf der Opferseite quasi eingraviert ist ins System. Wenn wir das noch mehr aufzeigen und damit ja dann auch aushebeln könnten, dann würden wir noch sehr viel schneller voranschreiten mit diesen Statistiken.
Ja, absolut. Und wie einschneidend das ist, ich weiß nicht, die uns zuhören, wenn ihr mal überlebt, wenn ihr schon mal so grenzüberschreitende Erfahrungen gemacht habt, die können, also ich habe von meiner Mutter eine, ich glaube, eine Ohrfeige gekriegt. Die kann ich mich noch so gut erinnern. Ich weiß, wo die stattgefunden hat. Die war jetzt nicht so feste, aber das war einfach auch ungewöhnliches Verhalten von meiner Mutter. Und das ist einfach, was du sagst. Es prägt sich einfach ein. Es prägt uns in unserem Leben, weil wir, wenn wir Gewalt erfahren, so hilflos sind, so ohnmächtig, so wenig gestalten können. Und da bist du halt schnell in so einem Fight-or-Flight-Modus. Und wenn du beides nicht kannst, dann wird das für jedes Lebewesen einfach extremst bedrohlich.
Und ich greife das mal auf, dein Beispiel, weil du hast das Wort Hilflosigkeit schon gesagt, oder ich würde mal ausgeliefert sein, vielleicht sagen. Das ist ja auch das, was die Männer uns am Telefon oft berichten, wenn wir so ein bisschen ins Gespräch kommen. Das ist eigentlich das. Die sagen manchmal sogar wörtlich, es geht jetzt gar nicht um den Schlag, den ich bekommen habe oder so, das hat wehgetan, aber gut. Aber diese Hilflosigkeit, die stammeln dann, so wie ich jetzt. Stammen dann diese Fassungslosigkeit, meine eigene Mutter, die mich doch liebt und die ich liebe, und meine eigene Partnerin und so, diese absolute, ja, eigentlich muss man stammeln, wenn man das vormacht. Wie soll ich damit umgehen? Das ist was sehr Prägendes bei gerade solchen Gewalterfahrungen im Nahraum. Und da kommen wir zu einem wichtigen Punkt eben von männlicher Sozialisation, den ich ganz oft eben in Vorträgen, insbesondere wenn ich über Gewalt spreche, anspreche. Wenn in männlicher Sozialisation weiterhin der Fokus darauf besteht, Gefühle wie eben Hilflosigkeit nicht haben zu dürfen, nicht zuzulassen, wenn ich nicht hilflos sein darf, wenn ich als Mann eben immer, wie heißt es so schön, also wenn wir was, Männer was wissen, dann weiter. Also irgendwie, ne? Dann kann ich auch nicht mit erfahrenen Gewalttaten auf eine gute Art und Weise umgehen. Also ich muss mir ja ein Gefühl von Hilflosigkeit innerlich eingestehen können, damit ich damit nicht selber wieder dysfunktional, wie wir Psychos sagen, ne, also auf eine Scheißart umgehe, indem ich entweder zurückschlage oder aber du hast eben Fight oder Flight. Oder eben mich flüchte in, keine Ahnung, das betäube mit Alkohol oder sonst was oder mir die Schuld gebe oder so, sondern ich muss mir ja diese Hilflosigkeit eingestehen, damit ich ja vielleicht mir Hilfe hole, mit jemandem darüber spreche und dann eine funktionalere Art finde, damit umzugehen, was auch immer das im Einzelfall dann sein kann. Und da muss man mal ganz klar sagen, da sind wir als Männer und dann als männliche Opfer, wenn man so will, sozialisatorisch nicht gut ausgestattet mit Hilflosigkeit zu akzeptieren und damit dann gut umzugehen. Und insofern glaube ich, ist das, und jetzt sind wir wieder bei Männerberatung im Allgemeinen, ist das so ein wichtiger, nennen das manchmal Nachsozialisierungsaspekt, den wir machen müssten, nämlich mit Männern wirklich daran zu arbeiten. Ja, so ein Gefühl, natürlich ist das nicht schön, das fühlt sich nicht schön an, aber ich sage immer gerne, in meinem Beratungszimmer steht auch oben nicht drauf Wellness-Tempel oder so. Also hier geht es um Dinge, nicht um die sich schön anfühlen. Also da bin ich vielleicht auch norddeutsch, diese ständige Orientierung an Happiness und Wohl. Also hilfreich ist das entscheidende Wort, weil wenn ich hilfreich damit umgehe, dann kann ich so viel Leid vermeiden, auch wenn es in dem Moment vielleicht auch natürlich sich nicht wunderschön anfühlt, dieses Gefühl zu fühlen.
Und es gibt ja tatsächlich auch, was diese Dynamik ja auch mitprägt bis heute ist, in den 60er, 70er Jahren gab es immer diese Cartoons, wo die Frau hinterm Mann mit dem Nudelholz stand. Dann gab es in den 90ern oder wahrscheinlich auch jetzt noch die Werbungen, jetzt lüg mich nicht an, und dann kriegte er eine Ohrfeige, wo ich bis heute auch erlebe, dass in Beratungsgesprächen Männer mir berichten, wie die Partnerin oder der Partner oder die Grenzüberschreitung erlebt haben und sie dann selber, das hatte ich aber dann auch verdient. Also die Ohrfeige hatte ich verdient. Und das sitzt so tief auch in diesem Selbstbild mit drin, Ne? Also wenn ich Gewalt erfahre, vielleicht von der eigenen Partnerin, dann muss ich mich ja auch so scheiße verhalten haben, dass ich es verdient habe.
Da
Sonst
spricht ja
würde ich das ja nicht tun.
buchstäblich da spricht ja buchstäblich der kleine Junge, den du vorhin angesprochen
Genau.
hast, der sagt als erwachsener Mann dann, naja, hat mir ja nicht geschadet. So, der das auch schön redet sozusagen, der das nivelliert. Das ist alles Teil des Systems, ne? Das ist alles Teil des Systems. Männliche Opferschaft darf nicht sein. Also bin ich auch nicht Opfer, sondern ich bin dann wieder ja Täter. Ich habe was Falsches getan. Ich habe ja auch meinen Mann erzählt, der davon erzählte, dass er in seiner Kindheit eben schon massive Gewalt durch seine Eltern erlebt hat. Also geradezu Folter würde ich das nennen, wenn er was an die Tapete gekritzelt hat oder so. Und dann musste er sich eben nicht als, ich sage es jetzt mal drastisch, Folteropfer identifizieren, sondern als jemand, der eben ein frecher, rebellisches Kind war. Das ist, wenn man so will, eine angenehmere Selbstidentifikation, aber es ist eben ein Stück eine Lebenslüge. Er ist als Kind Opfer. Ich sage auch diesen Begriff ganz deutlich. Ich finde es auch gar nicht schlimm, diesen Begriff zu benutzen. Wir müssen mal davon wegkommen, diesen Begriff zu meiden. Wir werden alle, wenn ich auf der Straße fahre und irgend so ein Idiot schneidet mich wie wild und ich muss total fast einen Unfall bauen oder so, dann bin ich Opfer von so einem egoistischen Arschloch-Autofahrer. Das ist Teil des Lebens, Opfer. Und dass wir das auch ein Stück legitimieren und normalisieren, dass das dazugehört, eben auch zum Mannsein. Es geht darum, eben einen guten Umgang damit zu finden.
Ich habe mal eine ganz praktische Frage an euch beide. Die Männer hören uns jetzt, vielleicht hören uns jetzt viele Männer zu, die denken, ja, hier Opfer sein, Grenzüberschreitung, Streit zu Hause, kenne ich auch alles. So schlimm ist es bei mir aber vielleicht gar nicht. Also woran würde ich denn jetzt als Mann merken, zu sagen, Mensch, vielleicht ist es doch mal an der Zeit, mir Hilfe zu holen, mal bei der Männerberatung, beim Hilfetelefon anzurufen oder mich mal um Hilfe zu wenden. Wo ist so ein Kipppunkt erreicht, wo man merken kann, jetzt ist es mehr als irgendwie so ein Alltagskonflikt? Was würdet ihr den Männern raten?
Also mir fällt gerade ein, weil das war, ich hatte heute Morgen ein Beratungsgespräch, da war das Thema, natürlich, wenn so die ersten Anflüge von Angst kommen, ne, Angst ist ein super, Björn sagt ja gerade, das ist ja kein Wohlfühltempel, ich sage auch immer, Angst ist auch ein gutes Gefühl, weil es uns ja schützt. Also wenn Männer merken, dass man muss es ja nicht mal Angst nennen, wenn wir die Tür aufschließen und sich ein Grummeln in der Magengegend einstellt, sowas, ne? Das ist dann Angst und dann kann man sich melden. Denn Angst ist immer ein guter Berater, denn Angst schützt uns. Und wenn wir das halt häufiger haben in einer Beziehung, ist es angeraten, ja.
Ja, ich ergänze das mal oder mache das mal weiter. Also Jan, ich finde, du beschreibst wunderbar einen Fall, wo ich sagen würde, also die sollten sich definitiv schon bei uns Profis melden und zwar sofort, weil da würde ich auch sagen, wenn ich die Haustür aufschließe und habe schon so ein Gefühl von Angst in der Markt, da gibt es definitiv Beratungsbedarf.
Ja, es geht ja nicht nur darum, dass es dann, dass ich dann Gewalt erlebe, sondern wieder, weiß ich nicht, irgendein Drama oder, also daran merkt man ja auch, dass eine Beziehung in einer Krise steckt. Man
Absolut.
kann ja auch Angst haben vor Streit oder vor
Ja.
Abwertung oder sowas.
Ja, aber ich würde es noch weitermachen, Rudiger. Meine Antwort auf deine Frage wäre vielleicht noch weiter, aber auch weiter als unsere professionelle Beratung. Wenn mich irgendwas davon berührt, hier in irgendeiner Form, ne? Jan hat Angst genannt, aber es könnte auch eine andere Berührung sein, Trauer oder irgendwas. Und ich merke, das beschäftigt mich. Aber das ist ja das, Jan hat es wunderbar erklärt für das Gefühl Angst. Wir können es jetzt nochmal allgemeiner machen. Diese Gefühle haben ja alle eine informatorische Funktion, sage ich immer gerne, um es den Männern zu erklären, so ein bisschen sachlich, technisch. Sie haben eine informatorische Funktion. Jan hat es für Angst gerade erklärt. Man könnte es für die anderen Gefühle erklären. Trauer erklärt mir beispielsweise etwas darüber, was mir wichtig ist im Leben. Mich berühren Dinge oft, wenn ich sie nicht habe in meinem Leben. Wenn mich irgendwie sowas berührt, dann ist das für mich ein wunderbares Indiz dafür. Fangen wir mal an, erstmal überhaupt ins Selbstgespräch zu gehen. Rüdiger, das wäre ja das Erste, dass ich mal nicht sofort weitermache und mich ablenke, sondern dass ich mich mal hinsetze und darüber mal 10 Minuten nachdenke oder nachfühle. Das verschreibe ich meinen Klienten manchmal. Setzen Sie sich doch mal abends einfach eine halbe Stunde hin und gucken Sie, was kommt, wenn Sie an diese Situation denken. Aber es muss ja auch nicht immer unbedingt direkt ein professionelles Gespräch sein. Es würde ja, wie gesagt, das Selbstgespräch ist erstmal der Anfang und dann könnte es vielleicht das Gespräch mit einem Freund, einer Freundin, Bruder, Schwester, was weiß ich sein. Also das ist für mich, insofern würde ich es ein bisschen weitermachen. Für mich ist eigentlich jede Berührung, wo ich merke, da beschäftigt mich was wirklich. Eine Einladung quasi der eigenen Psyche, dem mal nachzugehen. Ja, und dann, wenn es eben wirklich eine gewisse Dringlichkeit bekommt oder wenn ich vielleicht auch in ein Gespräch mit einem Freund oder ich habe gar keinen Freund, auch das ist ja eine Realität von vielen Männern, dass sie schlicht und ergreifend niemanden haben, mit dem sie über sowas sprechen können. Das erleben ja wir als Berater ja auch häufig, ne, dass die Männer sagen, ja, sie sind der Erste, mit dem ich so darüber sprechen konnte. Und dann denke ich auch, einerseits schade, dass er ihn nicht hat, diesen Freund oder diesen Bruder oder diese Schwester, mit der er darüber sprechen kann. Andererseits war es jetzt gut, dass ich oder der Jan oder sonst wer da war.
Ja.
Weil dann waren wir eben vielleicht auch manchmal einfach ein guter Ersatz für einen Bruder.
Ja.
Also dieses Gespräch zu suchen, erstmal das Selbstgespräch und dann das mit anderen ergebnisoffen, einfach das mal zu erzählen, was mich berührt. Ich finde das immer hochinteressant. Ihr kennt es ja sicher auch, wenn ich mit meinem Freund oder mit meiner Partnerin, keine Ahnung, einfach anfange zu reden, was mich an irgendeinem Film berührt, wo das dann manchmal hinführt, was ich dann auch lernen kann mit meinen 50 plus über mich. Also vielleicht, man sieht jetzt mein Lächeln nicht so in dem, oder man hört es nicht in dem Podcast.
Es schwingt durch den Äther mit,
Okay,
Björn, auf jeden Fall.
das will ich immer vermitteln. Also ich glaube, meine Botschaft an Männer ist immer, das nicht so sehr immer auch nur als Problem und als schwierig und oh, ich brauche Hilfe. Meine
Ja.
Formulierung wäre immer viel mehr, oh, ich leiste mir jetzt Hilfe. Also wir müssen mal auf der Männertagung in Österreich, wo wir uns ja auch getroffen haben, neulich, ihr Lieben, da habe ich in meinem Workshop ja auch den Spruch gebracht, wir müssen mal dahin kommen, dass Sprechen über Gefühle irgendwie sexy ist. Also gar nicht, das meine ich jetzt gar nicht für die Frauen oder für die, wenn wir schwul sind, die anderen Männer, sondern dass das irgendwie freudvoll ist, dass das
Ja.
Schönes ist. Das ist mir immer viel zu sehr so, wie sagt man so, ach, problembelastet. Ja, Message.
Mir fällt gerade noch eine andere Antwort auf die ursprüngliche Frage ein, ne? Also wann sollte sich jemand melden? Jetzt ist diese Folge schon in der Zeit relativ weit fortgeschritten, glaube ich. Aber wenn jemand bis hierhin sich das mit ganz, 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 ganz viel Widerstand angehört hat und dazu gezwungen werden musste, sich das anzuhören, weil er das überhaupt nicht als sinnvoll erachtet, dann sollte er sich vielleicht auch an jemanden wenden.
Das ist ja grundsätzlich so ein Phänomen, dass, wenn ich bei Vorträgen sage, ich auch immer, naja, die hier sind, haben es ja eigentlich gar nicht nötig. Eigentlich müsste man bei Vorträgen jeden Mann, der da ist, verpflichten, einen anderen Mann von der Straße zu holen und in den Vortragssaal zu setzen, weil insofern gehe ich davon aus, dass die wenigsten, Jan, das hier mit großem Widerstand gehört haben. Die sich schon interessieren für so einen Podcast, sind wahrscheinlich schon die etwas weniger Schwierigkeiten haben, sich solchen Themen zu widmen, weil sonst hätten sie schon den Titel dieses Podcasts gemieden. Aber deine Bezeichnung ist, oder deine Analyse ist natürlich, wie sagt man, on point. Da könnte ich auch
Also,
Anekdoten erzählen. Da könnte ich Anekdoten erzählen von dem ersten Buch, Rüdiger, was du vorhin erzählt hast. Und da habe ich ja nun viele Rückmeldungen auch gekriegt und so weiter. Und ganz herrlich fand ich, wenn ich dann von Männern die Rückmeldung bekommen habe, ihre Frau hat ihnen das Buch gegeben, das war sowieso der Klassiker immer. Und die dann schreiben, man muss dazu sagen, ich habe in dem Buch ganz viel eben über Gefühle und Gefühlsabwehr von uns Männern geschrieben. Und dann schrieben mir diese Männer, dass sie das hochinteressant gefunden hätten und ob das wirklich vielen Männern so ginge. Und da musste ich immer zu Hause richtig lachen, genau wie ihr jetzt, weil ich dachte, ja, vielleicht, also ich sag mal so, wenn man das so gar nichts von dem, was ich da beschrieben habe, nachfühlen kann, dann ist man entweder in einem anderen Universum aufgewachsen oder man hatte
Ja.
ganz viel Glück, kann es auch geben, oder aber
Ja.
es gibt wirklich sehr, sehr viel Widerstand, und sehr viel Abwehr. Dass man denkt, oh ja, das ist was, was die anderen Männer betrifft, aber mich ja nicht.
Mir gefallen eure Antworten sehr, sehr gut. würde sie als richtig durchgehen lassen. Spaß beiseite, insbesondere deswegen, weil ihr ja erstmal beschreibt, es geht darum, sich zu berühren, es geht darum, sich zu spüren. Du hast so schön erzählt, Björn, es geht darum, irgendwie auch in den Diskurs, ins Gespräch zu gehen, mit sich selber, mit den eigenen Gedanken oder mit Menschen, die einem nahestehen. Und es bleibt dieser Slogan, echte Männer reden an der Stelle. Ich glaube, wenn wir es erstmal schaffen, über Dinge zu sprechen, die uns berühren, die uns bewegen, dann können wir immer neue Dinge entdecken. Also ich bin ja auch jemand, wie ihr beide auch, der gerne viel redet. So, manchmal bin ich gefangen in meinen Gedanken. Ich finde es dann wieder ganz spannend, wenn ich, wie du sagtest vorhin, Björn, Dinge aufschreibe und mir
Ja.
das dann eine Stunde später durchlese, bin ich wieder ganz überrascht, dass es da wieder andere Dinge zu entdecken gibt. Und was ganz klar ist, wenn ihr merkt, irgendwie, ihr habt den Eindruck, euch immer wieder mit zu Hause oder an Orten in Situationen befinden, wo ihr merkt, das macht was mit euch, wie das gerade, das berührt euch, oder ihr habt das Gefühl, ihr müsst vor eurem Partner, eurem Vater, eurer Mutter immer so auf Eierschalen rumgehen, weil ihr glaubt, sonst explodiert irgendwas, ist das immer ein Zeichen dafür, irgendwas ist mit der Situation schräg.
Ja, und was wir vielleicht nochmal explizit zum, ich weiß nicht, wahrscheinlich bald zum Schluss ansprechen sollten, ist auch wirklich Gewalt nicht nur zu definieren als, also da hat auf jeden Fall, keine Ahnung, hatte ich ein Messer an der Kehle oder die Faust im Gesicht, sondern auch Dinge wie diese Kontrolle, die ich vorhin angesprochen habe, so eine massive Kontrolle, dass ich überhaupt nicht mehr Herr sozusagen über meine eigenen Entscheidungen bin, dass ich teilweise, auch das habe ich alles gehört, nicht mehr zu Hause raus durfte und so was. Also ich weiß nicht, wie man das juristisch dann nennt, Freiheitsberaubung wahrscheinlich und so weiter. Also dass diese Dinge, wo, wie soll ich sagen, Erpressungen, Drohungen und so weiter, wo.
Beleidigungen, Abwertungen, ständig Fehler vorgeworfen zu kriegen,
Ja, und wenn das
nicht in
in einer.
Ordnung zu sein.
Wenn das in einer so massiven Form, wie sagt man, vorkommt, so Methode hat, dass es einen beeinträchtigt eben, wie gesagt. Also nicht, dass vielleicht mal im Streit ein böses Wort gefallen ist und der Partner entschuldigt sich eine Stunde später oder so. Ja, wie du schon sagst, das wird wahrscheinlich in sehr, sehr vielen Beziehungen schon passiert werden. Aber wenn, und da brauche ich jetzt, glaube ich, keine Definition geben, ab wann, sondern das spürt man dann eben, dass es einen belastet wirklich. Das ist auch Gewalt und das ist auch unabhängig davon, ob es jetzt justiziabel ist, das interessiert uns am Hilfetelefon nicht. Das ist auch etwas, weswegen man sich gerne an uns wenden kann und mit uns einfach mal besprechen kann, ja, wie geht man am besten mit dieser Situation um? Also besser im Zweifelsfall sich ja zu früh melden, hätte ich jetzt fast gesagt, aber zu früh gibt es eben nicht, als zu spät, weil das wissen wir ja auch alle Männer. Ich habe mal eine Untersuchung gelesen. Frauen brauchen irgendwie ein paar Monate nach Auftreten von Problemen, bevor sie sich an eine professionelle Einrichtung wenden. Bei Männern waren es dann irgendwie 69 Monate oder sowas, also Jahre. Die Zeit macht es in der Regel nicht besser, um es mal.
Und nochmal an der Stelle einen wichtigen Punkt, um das nochmal größer zu machen. Also wartet, das Warten bringt insofern nichts, weil sich so eine Gewaltdynamik in den eigenen vier Wänden in der Regel nicht selber lösen lässt, sondern wenn die einmal so Fahrt aufgenommen hat, dieser Gewaltkreislauf, diese Gewaltspirale, brauchen wir eigentlich immer Hilfe von außen, um da dem auf die Spur zu kommen. Weil du hast ja gesagt, egal wer jetzt da Grenzen überschreitet, dann entschuldigt man sich, dann geht die Spirale irgendwie von vorne los. Also wirklich zu verstehen, was führt dazu, dass zwei Menschen oder Menschen, die sich eigentlich lieben, also wir reden da ja wirklich oft von Liebesgeschichten, immer wieder in Konflikte und Streits und Situationen geraten, die sie nicht gewaltfrei geregelt kriegen. Da brauchen wir Hilfe für.
Ja, und wir dürfen als, wenn wir vor allem, jetzt gehe ich nochmal weg von der Dynamik, sondern zu einer klaren Täterin-Opfer-Struktur, diese Hoffnung, die wir natürlich haben, diese enorme Hoffnung, dass der Täter, die Täterin sich ändern wird, dass das nicht wieder vorkommen wird und so. Also da sollte man, ich sag mal, sehr selbstreflektiert draufschauen. Das ist völlig verständlich, dass es diese Hoffnung gibt. Natürlich hofft man, die meisten Menschen wollen nicht die Beziehung beenden, sondern die wollen, dass die Gewalt aufhört. Und insofern ist die Hoffnung, dass der Täter, die Täterin klarkommt und das nicht mehr macht. Aber da sollte man sehr selbstreflektiert, sage ich mal. Selbstkritisch wäre ja hier das falsche Wort. Ich habe ja nichts Schlimmes dann getan als das Opfer von diesen Gewalttaten. Aber sehr selbstreflektiert damit umgehen, ist diese Hoffnung wirklich eine angemessene oder mache ich mir da was vor? Weil das ist zumindest ja dann die Sache, ich will hier kein Victim Blaming machen, also Gewalt kann im Prinzip immer nur der Täter oder die Täterin beenden, aber ich kann ja als das Opfer mich trennen beispielsweise, ich kann ja hoffentlich, wenn ich es kann, wirtschaftlich und so weiter weggehen. Wir haben noch gar nicht über das Thema gesprochen, dass es gerade für Väter natürlich auch eine besonders schwierige Situation ist, so wie für Mutter auch, die Opfer von Gewalt werden, weil es natürlich viel, viel schwieriger ist, sich zu trennen und der Beziehung zu ja, entgehen und wegzugehen, wenn Kinder mit im Spiel sind. Aber oft oder in vielen Situationen kann ich ja weggehen als Opfer, theoretisch. Und das doch, auch das vielleicht dann lieber früher als später zu tun. Wiederkommen kann man immer noch.
Ja, also wir sagen immer, im Aushalten gibt es nichts zu gewinnen. Also es gibt keinen Preis fürs tapfere Aushalten. Und wendet euch an unser Netzwerk, wendet euch ans Gewalthilfetelefon und holt euch da eine Einschätzung. Also die werden euch schon sagen, Mensch, ne, guck doch mal, warte noch mal ab oder hol dir da Hilfe oder ist vielleicht doch nicht so schlimm.
Das ist ein schöner Satz, Rüdiger, mit dem das aus. Es gibt keinen Preis für das längste Aushalten. Das
Nein.
nehme ich mit.
Männer glauben das immer, dass sie den gewinnen können, aber es gibt immer sehr fein den Unterschied, wenn man kann sich mal entscheiden, etwas durchzuhalten, aber dem Durchhalten liegt eine Entscheidung voraus. Ich entscheide mich zu versuchen, dass es kommt, aber aushalten ist ja genau dieses eigentlich doch immer Angst haben, das Gefühl haben, immer auf Eierschalen zu gehen, nicht zu wissen, was passiert, nicht zu wissen, wie der andere sich verhält, nicht zu wissen, ob man was falsch macht. Sind alles so Warnsignale.
Ja, durchhalten könnte man ja sagen, das bezieht sich auf Sachen, die in meiner Macht stehen. Also ich halte
Genau.
durch, eine Prüfung zu lernen und so weiter. Aber dieses hier, wenn mir jemand anders Gewalt antut, steckt nicht in meiner Macht. Also das wäre ja perfide, davon
Genau.
auszugehen, weil es ja hieße, ich bin schuld, ich verursache
Ja.
die Gewalttat. Nein, es liegt nicht in deiner Macht, wenn jemand anders Probleme hat, mit seinen Impulsen so umzugehen. Und insofern ist das ja eine gute Unterscheidung, die du hier machst zwischen Durchhalten und Aushalten. Ja.
Ja, Durchhalten hat ein Ende, ne? Ein definiertes quasi.
Ja, schön.
Es gibt übrigens für alle Menschen, die gerade zuhören, ich glaube, er ist online, ein Livestream von Rüdiger und dem Kollegen Andreas Moorkamp, in dem auf die Dynamik zwischen Täter und Opfer, also dem Gewaltkreislauf, da eingegangen wird oder zum Thema gemacht wird, wirklich kleinschrittig. Das ist jetzt der Täterkreislauf, der da vorgestellt wird. Jetzt gibt es halt auch quasi wie Schlüssel auf Schloss für Betroffene oder Opfer von häuslicher Gewalt. Das ist eine unbewusste Dynamik, die immer, ich sag mal, an der Oberfläche anders aussehen kann, weil Menschen sich anders geben und anders sprechen. Und auch anders sind, aber dahinter ist das meistens gleich. Und da ist das gerade mit dieser Verantwortungsübertragung ja immer so ein zentraler Punkt. Ne?
Das klingt voll interessant, Jan. Ja, danke nochmal für diesen kleinen Werbeblock. Genau, findet ihr bei YouTube. Ich gucke mal, ob man das vielleicht auch verlinken kann hier, Link reinstellen kann, wer sich dafür interessiert und wissen will, wie viele Haare ich noch auf der Glatze habe. Kann sich das anschauen. Mit dem Blick auf die Uhr tatsächlich. Ich habe so, wie sage ich oft, ambivalente Gefühle. Ich bin zum einen total zufrieden, weil mir hat das total Spaß gemacht mit dir, Björn. Einen Einblick in deine, sicherlich auch schwierige Arbeit zu finden, aber zu bekommen, aber die wir natürlich auch teilen, total wertvoll ist und wir viel mehr brauchen, um Menschen, die einfach merken, ich brauche Hilfe, auch Hilfe anbieten zu können. Dass die Zufriedenheit traurig bin ich, weil ich habe noch so viel auf meinem Zettel stehen. Ich habe hier noch stehen, was machen, müssen wir gesellschaftlich ändern, was braucht soziale Arbeit, welche Empfehlungen geben wir der Politik, die so ein halb gutes Gewalthilfegesetz jetzt noch schnell verabschiedet hat, wo wir sicherlich auch noch mal eine eigene Folge zu machen könnten. Ja, aber so ist es. Eine Stunde zuzuhören ist, glaube ich, schon erstmal herausfordernd. Machen wir die nächste Folge. Dennoch mal die Frage, Björn, gibt es noch so eine Quintessenz oder was du noch mitteilen möchtest, sagen möchtest, was dir noch wichtig ist?
Nee, ich würde dir recht geben, wir haben vielleicht genau diese Forderungsdimension ein bisschen vernachlässigt. Deswegen sage ich noch mal einen Satz gleich dazu. Aber vor allem für die Männer, die betroffenen Männer, waren wir jetzt, glaube ich, zum Schluss ganz gut schon bei dem entscheidenden Appell, nämlich sich wirklich, ja, echte Männer reden. Der Titel ist einfach nicht umsonst gewählt. Ja, holt euch
Ja.
Hilfe, sprecht darüber. Das ist eigentlich der entscheidende Appell. Ich kann aber auch den Appell an Politik und Öffentlichkeit und Gesellschaft aus meiner Sicht relativ kurz machen, weil ich glaube, dass wir eines brauchen, und das sage ich auch der Politik immer wieder, nämlich wirklich Zentren, also wirklich größere Männerberatungsstellen, die diese verschiedenen Aspekte, die das Know-how haben, wo Männer oder vielleicht auch weibliche Kolleginnen sitzen, die das Know-how haben, und diesen Blick einfach haben, diesen gendersensiblen Blick haben und die eben Täterarbeit machen können, die Opferarbeit machen können, die mit Jungen arbeiten können, die Weiterbildung machen können, die Öffentlichkeitsarbeit machen können. Das ist aus meiner Sicht das, was wir unbedingt brauchen. Insofern eine relativ simple Sache, auch wieder im Grunde angelegt an die Frauenszene. Also solche Frauenberatungsstellen gibt es ja als große Zentren mit 10, 12 Mitarbeiterinnen, die eben teilweise verschiedene Kompetenzen haben, aber zusammen eben das ganze Spektrum abdecken können. Und mein zweiter Satz wäre, und wenn ich dann noch einen Schwerpunkt setzen könnte, das ist jetzt ungeschickt vielleicht, das als Männerberater zu sagen, aber ich sage es trotzdem.
Risiko gehen wir ein.
Ja, weil ich es finde, wir müssten vor allem viel mehr in Prävention von diesem ganzen Mist sozusagen investieren. Also wir müssten eigentlich viel mehr mit Jungen vorne, Jungenberatung, Jungenarbeit, jungen sensible Aufklärung hinkommen, weil ja, das wäre zu flapsig, wenn ich jetzt sagen würde, wir wollen ja nicht immer nur aufräumen, was schon in Unordnung geraten ist, sondern wir könnten so viel erreichen. Ich habe ja vor 25 Jahren damit angefangen, auch mit diesem Bereich Jugendarbeit. Also das war auch mein erster Berührungspunkt mit gendersensibler Arbeit. Und ich könnte so viele Anekdoten davon erzählen, wie unglaublich wirkungsvoll und berührend das war, mit Jungs altersgemäß über diese Dinge zu sprechen. Also das wäre eigentlich mein Schwerpunkt, dass wir das institutionalisieren. Also ja, wenn ich auf dem Podium manchmal gefragt werde, was sind denn Ihre drei Empfehlungen, sage ich auch immer Bildung, Bildung, Bildung.
Ja.
Ja, ich denke, das
Und
steht.
das ist genauso da, wo die Jungs zu Männern werden, mit 13, 14, 15, da ihnen da wirklich auch mit diesen empathischen, liebevollen Seiten der Männlichkeit in Kontakt zu kommen. Da gibt es ganz viel zu gewinnen. Und das dann aufzubrechen, je mehr Lebensjahre vergehen, wird, glaube ich, nicht einfacher. Von daher, kann ich das nur unterschreiben.
Und meine Hoffnung wäre, Rüdiger, dass jetzt vielleicht gerade, weil gesellschaftspolitisch oder auch weltpolitisch so viel, was das betrifft, gerade im Argen liegt, dass das vielleicht allen, auch der Politik, so deutlich wird, dass wir das brauchen, weil ja, was ansonsten für einen Schaden angerichtet wird, nicht nur auf der individuellen Ebene, sondern auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene,
Also
das.
da wäre Politik ja vollkommen naiv, wenn sie das jetzt nicht so sehen würde wie wir, ne?
Du sagst das so ein bisschen mit einem ironischen, ich würde das ganz unironisch bestätigen würden. Und ich glaube das auch ganz fest, weil ich halte
Ja.
Politik auch nicht für naiv. Ich denke, um wirklich mal eine Lanze zu brechen, dass Politik einfach immer ein Stück auch kurzfristig agieren muss, oft, weil es politischen Zwänge gibt und dass alles, was ein bisschen langfristiger gedacht ist, auch wenn es wirtschaftlich wäre und vernünftig wäre, oft ein bisschen hintenüberfällt, aber ich glaube ganz fest daran, dass es jetzt in den letzten Jahren so, gerade sogar in den letzten Monaten, würde ich gerade noch mal dramatisieren, so offensichtlich geworden ist, dass ich auch wirklich glaube, mal gucken, ob ich mich daran messen lassen kann, dass in kleinen Schritten sich das auch entwickeln wird. Also wir werden in Nordrhein-Westfalen, wir sind ja ein bisschen in Deutschland eins der Vorzeigeländer, was das betrifft, zumindest dank des SKM auch im Übrigen. Wir werden in Nordrhein-Westfalen in ein paar Jahren solche Jungberatungsstellen, solche Anlaufstellen haben, solche Projektkurse in Schulen haben. Ich weiß noch nicht, in welchem Umfang, aber ich bin fest davon überzeugt, dass es das geben wird.
Danke, Björn, dass du mich da auch nochmal zur Ernsthaftigkeit ermahnst. Ich stimme dir nämlich zu. Auch schon jetzt erleben wir, dass es ganz, ganz tolle Akteure und Akteurinnen in der Politik gibt, die unsere Arbeit unterstützt. Ich würde mir halt wünschen, dass es noch mehr in den Mainstream
Ja.
kommt und sich die Politikerinnen und Politiker eben auch fragen, was hat es eigentlich mit meiner Geschlechtlichkeit zu tun und woran liegt es, dass irgendwie hier nur 28%, ich weiß es jetzt nicht genau, der Bundestagsabgeordneten
Ja.
Frauen sind. Und das mal so ein bisschen grundsätzlicher betrachtet.
Ja.
Ne, von daher.
Dazu
Jan,
lassen wir
hast du
auch
auch noch
einrechnen.
was? Ach so, schon. Jan, du hast uns
Ja,
so
ich
aufmerksam
hätte.
zugehört, glaube ich zumindest.
Bitte?
Du hast uns so aufmerksam zugehört. Hast du noch wichtige letzte Worte?
Ja, natürlich. Ich begrenze
Natürlich,
mich
ja,
aber mal.
natürlich hast du die.
Und ich glaube, dass, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, das will ich aber nochmal gerne unterstreichen, dass ja, männliche Verletzlichkeit in den Blick genommen werden muss, auch für die Friedensarbeit, für den Dialog miteinander. Und ich glaube, dass man da Männer eben auch abholen kann. Ne? Also ja, und mache jetzt mal einen Punkt.
Ja, dann würde ich sagen, fahre ich mal den Jingle hoch, ne? Das ist ja immer so. Pia, danke, dass du da warst. Ich finde, war eine ganz tolle Folge. Danke für deine Arbeit und dein Engagement. Geil.
Ja,
Ja.
ich danke euch, hat Spaß gemacht.
Ne? Und das war der Podcast Echte Männer reden mit Rüdiger.
Und mit Björn.
Runde Sache, würde ich sagen.
Der Jingle,
Hat ja, schön gemacht. Ja.
Von meiner Band.
Mein Gott,
ah,
da
ja,
können wir
der
ja nochmal
Jingle,
gut.
ja. Das,
Können wir
das,
nochmal
muss ich,
sehr gut.
das muss ich ja doch mal reinhören. Wir haben den Prozess.